Bonuspunkte, der Hörspaziergang zum ESC.
Hey, this is Colleen. Enjoy your walk.
Willkommen beim Franz-Josef-Denkmal. Such dir eine Bank oder schlendere gemütlich durch den Burggarten in Richtung Hofburg.
Es gibt einen Hafen, da fährt kaum ein Schiff. Und wenn eines fährt, so in unbestimmte Fernen.
Stell dir jetzt vor, es ist 1956. Der Zweite Weltkrieg und die Diktatur des Nationalsozialismus sind erst 11 Jahre her. Zu diesem Zeitpunkt sucht die Europäische Rundfunkunion, EBU, nach einem Weg, die zerstrittenen Länder des Kontinents friedlich zu vereinen. Musik gilt als die universelle Sprache, die Grenzen überwinden und ein gemeinsames europäisches Gefühl schaffen soll.
Und man baute am Quai der Vergangenheit einen Saal mit Blick auf das Meer.
Für dieses TV-Ereignis wählt Deutschland einen Holocaust-Überlebenden als ESC-Starter aus. Walter Andreas Schwarz singt über die Schwierigkeiten, in der Gegenwart glücklich zu sein.
Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute.
Florian Wagner vom Haus der Geschichte Österreich erzählt uns, dass Österreich zuerst die Anmeldefrist verpasst und erst ein Jahr später zum ersten Mal am Eurovision Song Contest teilnimmt. Mit Wohin, kleines Pony?
Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Wohin soll mein Lied uns heute begleiten? Zu deinen Herden, den kleinen Fähren. Dort sind die Täler unendlich weit.
Und es ging um ein kleines, süßes, unschuldiges Pony, das durch die Landschaft reitet. Der Blick ist nach vorne gerichtet. Und wenn man jetzt diese beiden Beiträge politisch liest, merkt man natürlich schon, dass da ein ganz großer Unterschied eigentlich in der Art, wie wird auf die Vergangenheit geschaut, wie wird auf die Gegenwart geschaut und wie wird in dem Fall auf die Zukunft geschaut. Nämlich dieses Pony reitet fröhlich in eine Zukunft, möchte sich aber nicht auseinandersetzen mit der Vergangenheit.
Heute ist ein Tag. Nur für uns zwei, und du und ich sind sorgenfrei. Wer sieht die Welt denn noch so schön, so wunderschön, wie wir sie sehen?
Wohin? Der Interpret Bob Martin landet 1957 mit diesem Song auf dem 10. Platz von insgesamt 10 TeilnehmerInnen. Das erste Mal gewinnt Österreich dann im Jahr 1966. Udo Jürgens bringt mit Merci Chérie den Grand Prix Eurovision de la Chanson nach Wien. Es war sein dritter Versuch, nachdem er schon 1964 und 1965 für Österreich angetreten war.
Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie.
Ja, also Udo Jürgens hat 1966 für Österreich den Song Contest gewonnen und damit hat der ORF erstmals die Möglichkeit bekommen, den Song Contest auszutragen. Und man hat sich dann für die Hofburg entschieden, also eigentlich für diesen imperialen Prunk. Und das korrespondiert sehr gut mit dieser Art, wie man generell nach 1945 versucht hat, so ein neues Österreich aufzubauen, nämlich mit einem historischen Rückgriff auf die Habsburger Monarchie.
Die damalige Moderation von Erika Wahl ist legendär. Sie fand in 6 Sprachen statt und hat auch ziemlich lang gedauert.
Serdece, privetsvujam, vas. Ladies and Gentlemen of Sweden, Netherlands, Norway, Finland, Portugal and Yugoslavia.
In ihrem Bemühen, die perfekte europäische Brückenbauerin zu sein, verstrickt sich Erika Wahl in ein Netz aus Sprachen und Entschuldigungen.
Das kippt fast so ein bisschen ins unfreiwillig Komische, weil sie halt zum einen diese ganz vielen Sprachen spricht dort und sich dann nachher auch noch entschuldigt bei allen Ländern, deren Sprachen sie nicht spricht und das wirklich so ins Absurde abgleitet und sie verspricht dann sogar noch, dass sie, wenn der Song Contest dann noch einmal in Österreich stattfinden wird in den kommenden Jahren, sie bis dahin weitere Sprachen gelernt haben wird.
I would have also liked to welcome you in your native tongue. But time was too short for me to learn them.
Du bist wahrscheinlich gerade am Denkmal von Kaiser Franz Josef I. vorbeigegangen. Für viele ÖsterreicherInnen war der Kaiser nach 1945 ein Symbol für eine gute alte Zeit, die man heraufbeschwor, um die Zeit des Nationalsozialismus schnell zu vergessen.
Also man wollte eigentlich mit dem Verweis auf eine große Vergangenheit, die man sehr positiv erklärt hat, so ein bisschen die nähere Vergangenheit zum Vergessen bringen. Er hat sogar Möbel extra angefertigt, die in dieses Hofburg-Flair passen. Also dann eigentlich so barocke Möbel aus den 1940er, 1950er Jahren stehen dann dort herum. Und das hat man so gemerkt in der Musikauswahl. Also man hat dann irgendwie Strauß-Walzer gespielt, die Sängerknaben sind aufgetreten.
Österreich und der ESC. Das ist eine Beziehung mit einer ordentlichen Portion Drama. Florian Wagner vom Haus der Geschichte meint, es habe sich eine ganz eigene österreichische Erzählung entwickelt. Wir empfinden uns gerne als die Unverstandenen, die Dauerverlierer.
Es gibt ein Narrativ, das aus einer österreichischen Perspektive behauptet, man werde zu wenig wertgeschätzt, weil Österreich sei ja eigentlich das Land der Musik. Man hat irgendwie Mozart, Schubert, Strauss und Europa wisse das nicht zu schätzen und deshalb schneiden österreichische Beiträge oft zu Unrecht schlecht ab. Und das hat in der Geschichte des Song Contests dann auch institutionell immer wieder dazu geführt, dass dann der ORF einfach ein paar Jahre ausgesetzt hat.
Tatsächlich hielt Österreich bis vor kurzem den Rekord für die längste Zeitspanne zwischen zwei Siegen. 48 Jahre liegen zwischen dem Sieg von Udo Jürgens und dem von Conchita Wurst. Aktuell führt Spanien mit der am längsten andauernden Durststrecke ohne neuerlichen Gewinn. Es sind mittlerweile 57 Jahre. Und dann war da noch dieses legendäre Debakel 2015. Als erstes Gastgeberland überhaupt landeten wir mit The Make Makes mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. In solchen Momenten verfallen wir kollektiv in unsere liebste Rolle, die Opferrolle. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs. Aber wie fühlt sich das eigentlich für die an, die da oben auf der Bühne stehen und diesen Druck aushalten müssen? Kalin hat das 2024 erlebt, als sie mit We Will Rave Vorletzte wurde.
Ich finde, jeder Künstler, der dorthin geht, wird zuerst einmal verurteilt mit, um Gottes Willen, das schicken wir hin, wer hat sich das ausgesucht, sind wir uns da wirklich sicher, das wird sicher schlecht werden, egal was, also egal welches Jahr. Ich glaube, es war bei mir so, es war bei JJ so. Ich weiß nicht, mit was es was zu tun hat, ich glaube, es ist ein bisschen die österreichische Mentalität, leider. Und da bist du noch nicht einmal ganz zu Hause, praktisch geht schon wieder die Frage los, okay, wer ist jetzt als nächstes dran? Und man hat da ein bisschen das Gefühl, man wird so weggeworfen auch. Finde ich super schade auch, dass man da die Künstler nicht so unterstützt wie zum Beispiel jetzt Sportler, die zu den Olympischen Spielen fahren oder so. Und dann eben weggeworfen zu werden, unter Anführungszeichen, war nicht so easy für mich.
Caesar Sampson, der 2018 Dritter wurde, und die Drag Queen Duzi Eisenhower glauben, dass wir uns oft selbst im Weg stehen. Statt mutig zu sein, werden wir nervös. Dabei gibt es doch die Chance, unser Image in Europa komplett neu zu definieren.
Es dürfte ruhig wagemutiger sein, das finden alle beim Song Contest. Das ist so dieses Österreich-Klischee. Ja, Österreich wird kollektiv nervös, wenn es zu experimentell ist. Ja? Vielleicht ist das unser Trauma, unser Landestrauma. Ja, oh Gott, der macht was ganz was anderes. Was ist, wenn das schlecht ist, wenn das ganz übel ist und dann müssen wir alle dafür zahlen? So die Art.
Hab das Gefühl, dass Österreich da so als so sehr kleines Land und auch als Land, das immer wieder dann lange Strecken lang wenig Rollen spielt oder es halt irgendwie nicht ins Finale schafft, dass die da sehr bewusst sind, dass sie sich da auch repräsentieren können und auch zeigen können, wir sind jetzt mehr als nur Berge und wir sind mehr als nur Walzer. Also ich glaube, dass Österreich es da schafft zu sagen, wir sind ein modernes Land, wir sind ein offenes Land, wir sind auch ein queeres Land und da halt eben diese Chance nutzt, um den ESC zu öffnen.
Diese Offenheit, von der Duzi spricht, ist das moderne Gesicht Österreichs. Wenn du jetzt weiter über den Heldenplatz gehst, spürst du aber auch die Schatten der Vergangenheit. Dort siehst du den Balkon der Neuen Burg, von dem aus Adolf Hitler 1938 den sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland verkündete. Doch genau dort drinnen, im Haus der Geschichte Österreich, hat sich das Blatt gewendet. In den ehemaligen Prunkräumen werden die wichtigsten Relikte unserer ESC-Geschichte aufbewahrt.
Ich würde sagen, das Lieblingsobjekt ist eigentlich dieses Conchita-Kleid, weil sich damit so viel erzählen lässt und weil es auch wirklich so schön präsentiert ist in der Ausstellung. Es gab mal eine Besucherin, die hat gemeint, wenn man sich anschaut, wie dieses Kleid in der Vitrine präsentiert ist, hat man den Eindruck, dass der Sieg von Conchita Wurst beim Song Contest das wichtigste Ereignis der Zweiten Republik war. Und so unwichtig war dieses Ereignis gar nicht. Also ich finde das eigentlich sehr passend und fand auch diese Beobachtung sehr schön, weil sich da ja wirklich eigentlich gesellschaftspolitisch ganz viel gedreht und auch sehr viel getan hat. Und auch wenn man sich die Emanzipationsgeschichte von queeren Menschen in Österreich anschaut, haben ja in den Jahren nach dem Sieg von Conchita Wurst eigentlich ganz viele große Schritte stattgefunden.
Tatsächlich ist es faszinierend zu sehen, was sich nach Conchitas Sieg 2014 bewegt hat. In den Jahren nach diesem Auftritt hat sich die Rechtslage für queere Menschen in Österreich rasant verändert. Vom Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare bis hin zur Ehe für alle. Im Haus der Geschichte findest du auch ein Boot. Es ist das Boot, mit dem JJ 2025 für Österreich die Bühne in Basel eroberte. Florian Wagner sieht im Boten eine mächtige Metapher.
Und da ist ja das Spannende, dass unterschiedliche Wasserfahrzeuge in ganz vielen Songs vorkommen und die stehen selten wirklich für Boote oder Schiffe, sondern es sind dann Metaphern für Verlassenwerden, für eine große Liebe wiederfinden. Es sind auch Metaphern für Migration, von Einwandern, Auswandern. Und auch in den Bühnenbildern des Song Contests haben Boote und Schiffe eine Rolle gespielt.
Boote als Metapher für Liebe oder Migration. Das ist die künstlerische Ebene. Aber beim ESC geht es auch um eine viel härtere Realität. In den letzten Jahren haben wir hautnah miterlebt, wie manche Länder ausgeschlossen wurden. Andere trotz massiver Proteste nicht. Das wirft die eine große Frage auf, die seit Jahrzehnten die Gemüter spaltet und ganze Fan-Communities zerreißt. Wer darf eigentlich mitspielen? Wo ziehen wir die Grenze? Und wie politisch ist der Eurovision Song Contest? Diese Fragen beantworten wir dir bei unserer nächsten Station. Auf dem Heldenplatz.